HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen, ich grüße Sie. Das Bundeskriminalamt und die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt haben laut eigenen Angaben den weltweit umsatzstärksten Geldwäschedienst im Darknet abgeschaltet. Wie die Ermittler mitteilten, wurden bei dem Portal Chipmixer neben Daten im Umfang von etwa 7 Terabyte auch Bitcoin in Höhe von derzeit umgerechnet rund 44 Millionen Euro sichergestellt. Das sei die höchste bisher vorgenommene Sicherstellung von Kryptowerten durch das BKA. Wolfgang Hetfleisch berichtet.
Nach Angaben des Bundeskriminalamts und der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität, kurz ZIT, wurde Chipmixer 2017 eingerichtet. Seitdem sollen dort in großem Stil Einkünfte aus illegalen Geschäften gewaschen worden sein. Die Behörden sprechen von Beständen in Kryptowährungen im Umfang von insgesamt 2,8 Milliarden Euro. Wie das Geschäftsmodell funktioniert hat, beschreibt Sebastian Zwiebel, Staatsanwalt und Sprecher der ZIT, einer Außenstelle der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt in Gießen.
Diese Plattform diente dazu, die eingegangenen illegalen Kryptowerte zu vermischen, sogenanntes Mixing. Die wurden dann in einzelne kleine Teile aufgeteilt, das nennt man dann Chips. Und am Ende haben die Personen, die eingezahlt haben, ihre Kryptowährung wieder zurückbekommen, aber eben gewaschen. Die Herkunft wurde verschleiert, das war Sinn und Zweck dieser Plattform.
Ein erheblicher Teil davon stammte den Ermittlungen zufolge von Gruppen, die Firmen, Behörden oder Privatpersonen mithilfe von Computerschadprogrammen erpresst haben, sogenannter Ransomware. Es gibt außerdem den Verdacht, dass bei Chipmixer Teile von Kryptowerten gewaschen wurden, die beim Zusammenbruch einer großen Kryptobörse 2022 gestohlen worden waren. ZIT und BKA wollen überdies Millionen Transaktionen der Darknet-Plattform Hydra Market nachweisen können, die sie im vorigen April abgeschaltet haben. Der Ermittlungserfolg ist ein Ergebnis internationaler Zusammenarbeit, an dem mehrere US-Behörden und Europol beteiligt waren. Festnahmen in Deutschland gab es nach Angaben von Staatsanwalt Zwiebel nicht.
Das Verfahren in Deutschland, also unser Verfahren, läuft noch gegen unbekannt. Wir haben zusammen mit dem BKA und dem FBI weitere Ermittlungen auch ins Ausland durchgeführt. Das FBI hat einen Hauptbeschuldigten identifiziert, nach dem wird auch gefahndet. Eine Person, die namentlich bekannt, aber nicht Teil unserer Ermittlungen ist.
Der Mann soll vietnamesischer Staatsbürger sein. Sein derzeitiger Aufenthaltsort ist unbekannt. Carsten Maywirth, Leiter der Abteilung Cybercrime beim BKA, erhofft sich aus den 7 Terabyte Daten, die sichergestellt wurden, neue Erkenntnisse für die Aufklärung von Straftaten im Cyberspace.
Neben dieser Rekordsicherstellungsmenge an Kryptowerten haben wir auch 7 Terabyte an Daten beschlagnahmt. Diese Daten werten wir jetzt aus. Das heißt, wir sind jetzt in der Lage, zurückzuverfolgen, ein Demixing beispielsweise zu betreiben. Und wir suchen jetzt natürlich auf den Servern bei den Daten, die wir haben, auf Hinweise für weitere Straftaten und Hinweise auf weitere Täteridentitäten.
Die riesige Datenmenge wird Maywirth und seine Kolleginnen und Kollegen eine Weile beschäftigen. Sie ist ein großer Schatz, den es nun zu heben gilt.
Den Chipmixer, den wir jetzt ermittelt haben, das war der größte Dienst im Darknet und auch die größte Sicherstellungsmenge. Damit sind wir jetzt erstmal sehr zufrieden, aber wir machen natürlich weiter. Wir wollen die Täterstrukturen dahinter weiter ausermitteln und wir wollen auch weitere Dienste dann ermitteln, die Geldwäschehandlungen im Darknet begehen.
Ermittler in Hessen haben nach eigenen Angaben den weltweit größten Geldwäschedienst im Internet, Chipmixer, abgeschaltet. Reporter Wolfgang Hetfleisch aus Frankfurt hat berichtet. Die Energiepreispauschale kommt nun auch für Studierende und Fachschüler. Nachdem die monatelang drauf warten mussten, können sie jetzt den Antrag stellen für jeweils 200 Euro. Doch das Beantragen ist mit viel Bürokratie verbunden. Das sorgt bei den Betroffenen für viel Frust. Unsere Wirtschaftsreporterin Ursula Meyer berichtet.
Es ist eine Geduldsprobe für Sarah Meininghaus. Die Frankfurter Fachschülerin sitzt vor ihrem Computer, um die Energiepreispauschale zu beantragen. Einmalig 200 Euro. Dafür ruft sie eine bundesweite Online-Plattform auf, die seit dem Morgen freigeschaltet ist. Dort braucht die 22-Jährige als erstes die Zugangsdaten ihrer Ausbildungsstätte. Die hat sie gestern, kurz vor knapp, noch per Post erhalten. Es ist ein elendlanger Code mit ganzen 36 Stellen.
Ich hoffe, ich vertippe mich nicht, das ist sonst sehr ärgerlich.
So. Doch trotz Code kommt die Fachschülerin nicht weiter. Auf der Webseite heißt es schlicht, es gebe einen Verbindungsfehler. Dreimal probiert es Sarah Meininghaus, dann gibt sie auf.
Ich habe erwartet, dass es nicht auf Anhieb funktioniert, aber leider bin ich schon enttäuscht.
Auch weil der bürokratische Aufwand so groß ist, schon allein um sich für den Antrag zu authentifizieren. Dafür wollte die Fachschülerin unter anderem ihren Personalausweis freischalten für virtuelle Zwecke, doch auch das hat bis jetzt noch nicht geklappt. Probleme hat auch der Kasseler Politikstudent Tobias Schnorr, als er die Webseite des Bundes aufruft.
Sie befinden sich im Warteraum.
Aktuell betrage die Wartezeit 2 Stunden, liest er vor und lacht. Dabei sei das Ganze ja eher traurig, auch für ihn. Der 30-Jährige berichtet von höheren Mieten im Studentenwohnheim, von gestiegenen Heizkosten und höheren Semesterbeiträgen.
Ich habe ein großes Loch auf dem Konto und die 200 Euro wären essentiell für den nächsten Monat.
Deshalb nervt es Tobias Schnorr, dass er das Geld offensichtlich so schnell nicht sehen wird. So sorgt das ganze Verfahren vielerorts für Wut und Frust. Nach Angaben des hessischen Wissenschaftsministeriums sollen in Hessen eigentlich knapp 300.000 junge Leute in den Genuss dieser Zahlung kommen. Aber, so heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme, Zitat,
das Gesetz zur Energiepreispauschale kommt vom Bund. Die Länder setzen es in seinem Auftrag um. Schon bei seiner Entstehung war absehbar, dass diese Umsetzung mit Schwierigkeiten verbunden sein würde.
Beschlossen hatte die Bundesregierung die staatliche Unterstützung bereits im vergangenen September, also vor etwa einem halben Jahr. Letztlich sei es nur ein Tropfen auf den heißen Stein, meint Tjark Kandulski vom AStA Frankfurt.
Ein Drittel der Studierenden ist armutsbetroffen, deswegen sind 200 Euro nicht genug. Darüber hinaus ist ja klar, dass es die Hilfe jetzt viel zu spät kommt. Und da muss man eben noch sagen, dass sie eigentlich auch überhaupt nicht kommt.
Kandulski sieht die Gefahr, dass immer mehr Studierende ihr Studium abbrechen. Auch viele hessische Fachschüler seien sowieso schon knapp bei Kasse und hätten neben ihrer Vollzeitausbildung keine Zeit für Nebenjobs, meint deren Sprecher Paul Huslein.
Da bräuchte es längerfristig auf jeden Fall eine bessere Lösung als eine einmalige 200 Euro Einmalzahlung, um das Ganze auszugleichen.
Die noch dazu auf sich warten lasse.
200 Euro Energiepreispauschale können Studenten und Fachschüler nun beantragen. Doch das ist aufwendig, wie unsere Reporterin Ursula Meyer uns berichtet hat. Gründungs- und Ex-Pink Floyd-Mitglied Roger Waters, der sorgt gerade in Frankfurt für Schlagzeilen. Es gibt einen Vorwurf und der lautet, der Musiker sei Antisemit. Aus diesem Grund wollen Stadt und das Land Hessen das Konzert des Künstlers in der Festhalle Ende Mai absagen. Dagegen will Waters nun juristisch vorgehen. Mein Kollege Werner Schlierige hat mit Frankfurt-Reporter Frank Angermund darüber gesprochen und ihn zunächst gefragt, welche Gründe Waters denn anführt.
Naja, Roger Waters sieht sein, Zitat, Menschenrecht auf Meinungsfreiheit in Gefahr. Er wirft der Stadt Frankfurt und dem Land Hessen vor, eine einseitig politisch motivierte Aktion da zu starten. Es sei ein Versuch, ihn zum Schweigen zu bringen und das hat sein Management in London mitgeteilt. Und dieses Management widerspricht auch der Stadt Frankfurt und sagt, Waters sei nicht Antisemit. Deshalb wollen sie alle notwendigen Schritte einleiten, unternehmen, um diese Konzertabsage noch zu verhindern. Waters selbst sagt, eine Absage hätte weitreichende Folgen für andere Künstler und Aktivisten in der ganzen Welt.
Wie reagiert denn die Stadt nun auf diese Entwicklung?
Ja, kein Kommentar, weil sich für die Stadt Frankfurt an der Situation, also am Stand der Dinge, noch nichts geändert hat. Das Kündigungsschreiben für diese Konzertabsage, das ist noch nicht raus. Das hat mir der Sprecher der Bürgermeisterin Nagis Eskandari-Grünberg mitgeteilt. Erst wenn das zugestellt ist, besteht die Möglichkeit zu klagen und zu reagieren. Und um das Ganze nochmal einzuordnen, für die Bürgermeisterin und den Magistrat hat ein Antisemit nichts in der Frankfurter Festhalle zu suchen. Das sei ein besonderer Ort, da dort in der NS-Zeit tausende jüdische Männer von den Nazis gefoltert und auch ermordet wurden. Waters habe in den letzten Jahren aber häufig seine anti-israelische und vor allem auch antisemitische Haltung gezeigt. Er hat unter anderem bei Konzerten ein aufblasbares Schwein mit einem Davidstern gezeigt und er sympathisiert offen mit der BDS-Bewegung, die ja zur kulturellen Isolation Israels aufruft, um die angebliche Besetzung dieses arabischen Landes zu beenden. Die stellen also das Existenzrecht Israels in Frage. Und für die Stadt Frankfurt fällt Antisemitismus auch nicht unter Meinungs- oder Kulturfreiheit und hier will die Stadt halt Haltung zeigen.
Waters erhält aber auch Unterstützung. Von wem denn das?
Ja, von vielen prominenten Künstlern, und zwar auf der Plattform change.org. Da gibt es eine Petition, dort erhält Waters Unterstützung unter anderem von Eric Clapton, Brian Eno, dem Pink Floyd-Drummer Nick Mason, der Schauspielerin Susan Sarandon oder auch dem Monty Python-Mitglied Terry Gilliam. Die seien zutiefst beunruhigt, dass Waters von offizieller Seite diskreditiert und zum Schweigen gebracht werden soll. Und die Frage wird aufgerufen, ist Waters Antisemit oder nur in Anführungszeichen Israel-Kritiker? Und die Initiatoren der Petition sagen, er sei Israel-Kritiker. Und die Absage des Konzerts würde die illegale und ungerechte Politik des Staates Israels absichtlich mit Antisemitismus vermengen. Und sprich, die Künstler sagen, es muss erlaubt sein, sich Israel-kritisch zu äußern. Vielleicht sollte man aber noch wissen, dass die Frau von Pink Floyd-Gitarrist David Gilmour behauptet, Waters sei frauenfeindlichst, in seinem tiefsten Innern Antisemit und Putin-Unterstützer. Und Gilmour selbst hat dies auch bestätigt.
Sagt hr-Inforeporter Frank Angermund im Gespräch mit meinem Kollegen Werner Schliericke. Das Kasseler Brüder Grimm-Zentrum hat einen tonnenschweren Neuzugang zu verzeichnen. Ein Sammler hat ihm mehr als 1000 historische Märchenbücher und wissenschaftliche Kommentare gestiftet. Das Zentrum wird so zu einer der ersten Adressen weltweit für die internationale Märchenforschung. Und nicht nur das, die Märchenbücher haben vor rund 160 Jahren nämlich Selbstgeschichte geschrieben. Jens Wellhöner aus Kassel.
Es ist das Jahr 1864. Jakob Grimm ist seit einem Jahr tot, aber in Griechenland sammelt ein österreichischer Konsul griechische und albanische Märchen. Er macht es wie die berühmten Brüder, die er sehr verehrt. Seine Märchensammlung von 1864 kann jetzt jeder in Kassel bewundern. Bernhard Lauer von der Brüder Grimm Gesellschaft ist auf die 160 Jahre alten Bücher besonders stolz.
Diese Sammlung ist im Prinzip so der Beginn der modernen neugriechischen Märchenforschung, und das ist eine schöne Ausgabe mit zwei entzückenden Lithografien, die so Märchenerzählungen dort im Volke darstellen.
Sprechende Bäume, sprechende Wölfe, Geister, Feen und Kobolde bevölkern die Märchenwelt in Ländern auf dem ganzen Globus. Besonders für kleine Völker wie die Griechen sind Märchen ein ganz wichtiger Teil ihrer nationalen Identität. Aber das gilt auch für Polen, Litauer, Letten und Esten. Sie wurden im 19. Jahrhundert noch unterdrückt, aber auch hier sammelten Grimm-Fans in der Tradition der Brüder einheimische Märchen. All das kann die Märchenforschung jetzt in Kassels Grimm-Zentrum nachvollziehen, durch die Schenkung eines Privatmanns aus Niedersachsen.
Das Brüder-Grimm-Zentrum in Kassel ist sicherlich jetzt nach dieser großartigen Zustiftung eine der ersten Adressen, nicht nur für Wissenschaftler, nicht nur für die Märchenforschung, sondern auch für interessierte Laien. Und wir laden alle herzlich ein, uns hier zu besuchen.
Und die Bücher sind wirkliche Hingucker. Viele sind 100 Jahre alt oder noch älter. Und in Deutsch. Auch Franziska Otto arbeitet im Grimm-Zentrum. Die junge Studentin ist fasziniert von den 1000 Neuzugängen aus aller Welt.
Das ist ein ganz... Ja, ich kann das Gefühl gar nicht beschreiben. Es ist total schön, diese alten Seiten anzufassen, auch wie unterschiedlich die Seiten anzufassen sind. Wir hatten jetzt ein Märchenbuch aus Japan. Das war ganz anders als unsere deutschen Märchenbücher und Seiten, die man kannte. Ja, es ist einfach jedes Mal wieder was Neues. Und wenn Post ankommt, sagt Herr Lauer immer so schön, es ist wie Weihnachten. Man freut sich, das Paket aufzupacken und zu erkennen, was dann für ein Prachtstück da wieder angekommen ist.
Das Kasseler Brüder Grimm-Zentrum hat eine riesige Sammlung historischer Märchenbücher gestiftet bekommen. Jens Wellhöner hat uns davon berichtet. Und damit sind wir am Ende der Sendung Der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Und den Podcast zur Sendung gibt's auch auf hrinforadio.de.